Ja, dann kann ich ja jetzt auch mal das ganze Material auspacken, das ich vorsichtshalber schon mal mitgebracht habe.
Ja, der kluge Mann baut vor.
Ja, genau. Also hier. Hier ist...
Darf ich mal sehen?
Ja, eine Seekarte des entsprechenden Gebietes. Und das hier ist eine Bauzeichnung der Liberty Bell.
Aha. Okay. Aha.
So.
Verstehe.
Ja.
Ach so, ja.
Aha. Ja, bei einer durchgehenden Tiefe der Passage von 90 bis 120 Metern kann die Bell tatsächlich nicht mit dem Netz irgendwo hängen geblieben sein.
Mhm.
Geht ja gar nicht.
Ja.
Fragt sich nur, welche Alternativen in Betracht kommen.
Ja, im Grunde beschränkt sich der Kreis der denkbaren Varianten ja lediglich auf zwei Möglichkeiten.
Ach, wirklich? Da bin ich aber gespannt.
Ich auch.
Na ja, es ist doch nur eine Frage der logischen Schlussfolgerung.
Natürlich.
Wenn sich die Liberty Bell zum Unglückszeitpunkt in ausreichend tiefem Fahrwasser befunden hat, könnte zunächst ein Maschinenschaden in Frage kommen.
Hm.
Also hier, diese Zeichnung zeigt es ja hier. Da war die Bell ein Innenborder mit dieselgetriebenem Kolbenmotor.
Mhm.
Ja. Berücksichtigt man ihr hohes Alter und die zahlreichen Reparaturen, die im Laufe der Jahre an Getriebe und Schiffskörper durchgeführt wurden, so ist Folgendes vorstellbar. Infolge eines Kurzschlusses, zum Beispiel an einer undichten Zuleitung oder so, könnte der Treibstofftank in Brand geraten und explodiert sein.
Aha.
Der Schaden am Rumpf und die eindringende Wassermenge wären derart groß gewesen, dass das Boot binnen kürzester Zeit Schlagseite bekommen hätte und gesunken wäre.
So. Nein. Eine Explosion hätte Richard vor dem abrupten Abstoppen doch aber bemerken müssen. Von einem lauten Knall oder Feuer hat er jedenfalls nichts erzählt. Außerdem hätte der brennende Dieseltreibstoff noch eine ganze Weile als Flammenteppich an der Wasseroberfläche getrieben. Und auch davon ist im Bergungsbericht nichts erwähnt.
Tja, dann bleibt ihm nur noch Möglichkeit Nummer zwei.
Ja, die wäre?
Ja. Irgendetwas muss unter Wasser mit der Liberty Bell oder ihrem Schleppnetz kollidiert sein und so ihren Untergang verursacht haben.
Aber was sollte das gewesen sein? Ein 12-Meter-Schiff wie die Bell kann doch nicht durch ein Stück Treibgut versenkt worden sein.
Daran hatte ich auch nicht gedacht.
Und wärest du vielleicht geneigt, uns mitzuteilen, an was du gedacht hast?
Ja.
Ganz einfach. Es muss ein Tier gewesen sein.
Tier?
Ein Tier.
Ja, sicher.
Soweit ich weiß, wird Nessie immer noch in Schottland vermutet und nicht vor der kalifornischen Küste.
Also, ich muss doch um etwas mehr Ernsthaftigkeit bitten, ja? Natürlich meinte ich nicht etwas derart Abwegiges. Kirk, Sie sind doch Meeresbiologe.
Ja.
Halten Sie es für denkbar, dass ein Wal für die Havarie des Schiffes verantwortlich sein könnte?
Dir schwebt ein Szenario vor wie der Angriff in Melvilles Moby Dick, nicht wahr?
Ja.
Na, aber das sind Fiktionen, Jupiter. Ein gezieltes, unmotiviertes Aggressionsverhalten ist bei Walen noch nie beobachtet worden. Weil sie wegen ihrer Größe keine natürlichen Feinde haben.
Ah, ja.
Außerdem verbietet das Washingtoner Artenschutzgesetz schon seit langem den kommerziellen Walfang in diesem Territorium.
Aha.
Den Menschen als Feindbild haben die hiesigen Tiere also nie kennengelernt.
Mhm.
Daher ist die Wahrscheinlichkeit absolut minimal, dass ein menschenhassender Killerwal die Bell attackiert hat.
Mhm. Also, ich will Ihre Ausführungen ja nicht anzweifeln, aber es waren oftmals gerade solche Minimalwahrscheinlichkeiten, die uns zur Lösung vieler Fälle geführt haben.
Ausgeschlossen. Einfach unmöglich.
Kirk, ist Ihnen noch etwas eingefallen?
Ja. Ja, und zwar etwas, an das ich eigentlich nicht mehr denken wollte.
Was denn? Dann heraus damit, wir sind gespannt.
Jupiter, du hast mich mit deiner Wahltheorie an etwas erinnert, das so unfassbar absurd ist, dass ich es für unsinnig hielt, euch davon zu berichten.
Ja, wovon sprechen Sie denn?
Nun, es ist so. Mein Vater befindet sich zwar, wie ich euch schon erzählt habe, in einem Schockzustand, sodass zurzeit niemand mit ihm Kontakt aufnehmen kann. Allerdings...
Bitte erzählen Sie es uns, Kirk. Jeder Hinweis kann für diesen Fall von ungeheurer Bedeutung sein.
Er hat gesprochen.
Gesprochen?
Mhm.
Sie sagten doch...
Nein, nicht in Form eines Dialoges. Er hat im Fieber gesprochen, ohne klares Bewusstsein. Eigentlich war es auch kein wirkliches Sprechen, sondern das panische Flüstern dieses einen Wortes, das er direkt nach der Einlieferung im Krankenhaus immer wieder rausgekeucht hat.
Und
Welches Wort war das?
Leviathan.
Leviathan? Hm. Was bedeutet denn das?
Also in der Mythologie und der Lyrik ist der Leviathan ein drachenartiges Ungeheuer von gewaltiger Größe und überaus zerstörerischer Kraft.
Moment mal. Wollt ihr mir etwa erzählen,
dass... Ich will überhaupt nichts. Ich habe euch nur gesagt, was mein Vater immer wieder vor sich hingeflüstert hat, als er gerettet wurde. Ich bin der letzte Mensch auf Erden, der an Geschichten von irgendwelchen Ozeanmonstern glaubt.
Aber Tatsache ist, dass ihr Vater zum Zeitpunkt des Unterganges etwas gesehen haben muss, das ihn in einen panischen Schockzustand versetzt hat.
Ja, ja, so ist es. Und Dad fährt seit mehr als 60 Jahren zur See. Es ist einfach unmöglich, dass ihn die Begegnung mit einem verirrten Grau- oder Buckelwal derartig traumatisiert hätte. Und absolute Giganten, wie der fast ausgestorbene Blauwal, kommen in dieser Region erst gar nicht vor.
Tja, da ist die verbleibende Option nicht gerade sehr angenehm.
Wie meinst du denn das?
Was Bob zum Ausdruck bringen will, ist die Notwendigkeit, uns wohl oder übel mit dem Gedanken anzufreunden, dass kein Vertreter der uns bekannten Tierwelt die Liberty Bell versenkt hat, sondern vielmehr
ein Seeungeheuer.
Nach einer erregten Debatte entschieden sich die Detektive dafür, erst einmal weitere Ermittlungsergebnisse abzuwarten. Danach wollten sie darüber entscheiden, ob tatsächlich die Existenz eines unbekannten Meeresungeheuers als Unglücksursache in Erwägung gezogen werden musste. Ein Fall, für den Peter vorsorglich schon jetzt sein weiteres Engagement absagte.